In der Predigtreihe in den letzten Wochen haben wir uns mit dem Thema Beten beschäftigt. Die Bitte, mit der die Jünger Jesu damals an ihn herantraten, ist auch heute noch aktuell. Herr, lehre uns beten. Bring uns bei, was Beten wirklich bedeutet. Die Jünger hatten damals an Jesus gesehen, bei dir ist das etwas anderes als bei uns. Dein Beten ist wirklich vertrauensvolles Gespräch mit Gott, dem Vater, der weiß, was wir brauchen, was uns not tut, bevor wir ihn bitten, bevor wir überhaupt den Mund aufgemacht haben. Wir lesen noch ein letztes Mal den Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, also ein letztes Mal für die Predigtreihe aus dem Matthäusevangelium. Die unmittelbar vorhergehenden Verse, die wir in den letzten Wochen nicht gelesen haben, nehmen wir dazu. Matthäusevangelium Kapitel 6 von Vers 5 an. Matthäusevangelium Kapitel 6 von Vers 5 an. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Jesus sagt hier, betet nicht wie die Heuchler. Und das Wort, das hier im Urtext, im Griechischen eigentlich steht, bedeutet von seiner Wortwurzel her Schauspieler. Im Griechischen wurde dieses Wort für Schauspieler verwendet. Jemand, der sich verstellt, der eine Rolle spielt, aber es nicht wirklich ist. Und Jesus macht deutlich, wer um der anderen Zuhörer willen betet, damit er mit seinem Beten gesehen und gehört wird. Wer versucht, Menschen zu beeindrucken mit einer besonderen Gebetslänge, oder mit einem besonders geistlich klingenden Gebetsinhalt, der verfehlt das Herzstück des Betens. Dessen Gebet kommt nicht bei Gott an, weil es letztlich auch gar nicht Gott im Blick hat, sondern die Umgebung, die Zuhörer, damit die erleben, wie ich beten kann. Wer in einer Freikirche groß geworden ist, der kennt die Praxis der sogenannten Gebetsgemeinschaft. Das ist eine Zeit im Gottesdienst, wo alle eingeladen sind, möglichst laut, möglichst hörbar zu beten. Heute nicht mehr ganz so verbreitet wie früher, aber immer noch praktiziert. Ich erinnere mich an Situationen in meiner Jugendzeit, wo solche Gebetsgemeinschaften manchmal hinterher im Gespräch von Einzelnen bewertet wurden. Nach dem Motto, wie war der Gottesdienst, wie war diese Gebetsgemeinschaft, wie viele Leute haben laut gebetet, waren es wenig Beter, gab es viele stille Pausen zwischendrin, dann war die Gebetsgemeinschaft nicht gut nach ihrem menschlichen Urteil. Die Idealvorstellung dieser Leute war offenbar viele Beter ohne große Pause, einer nach dem anderen. Dann war es eine gute Gebetsgemeinschaft. Ich will öffentliches Beten nicht madig machen, aber es stimmt nachdenklich, wenn man von Leuten, die sich nie hörbar an solchen Gebetsgemeinschaften beteiligten, wenn man von denen irgendwann unter vier Augen ganz im persönlichen Gespräch dann mitbekommt, ich traue mich nicht, öffentlich zu beten. Ich kann nicht so gut beten wie die anderen. Ich finde nicht die richtigen Worte. Ich kann mich nicht so ausdrücken. Und was denken dann die anderen über mich? Ich habe nicht mitgezählt, von wie vielen ich das im Laufe der Jahre in unterschiedlichen Gemeinden gehört habe. Und dann stellt sich die Frage, was bezweckte denn so eine Gebetsgemeinschaft überhaupt? Bei der Vorbereitung wurde ich an einen Gottesdienst erinnert, den ich vor vielen Jahren in Berlin erlebte. Ich weiß überhaupt nicht mehr viele Details von diesem Gottesdienst, nur noch, dass es vom Thema her um die missionarisch-geistliche Situation in dieser Stadt ging. Irgendwann nach der Predigt kam auch in der Gemeinde die Gebetsgemeinschaft. In die Stille hinein betete auf einmal eine Frau, bei der man irgendwie spürte, wie das schon losging, das wird jetzt kein pflichtgemäßes Gebet. Sie betete auch nicht, Herr, füll du die Kirchen und bring die Menschen zum Glauben. Sie betete vielmehr darum, dass wir als Christen lernen, die Stadt mit den Augen Gottes, vom Herzen Gottes her zu sehen. Wie sieht Gott Berlin? Sinngemäß betete sie etwa, ich weiß es nicht mehr wörtlich, Herr, wie geht es dir, wenn du diese Stadt ansiehst? Während sie betete, fing ihre Stimme plötzlich an zu zittern. Die Worte flossen nicht mehr und man merkte, dass sie sichtlich mit der Fassung rang. Und dann war es auf einmal aus mit Worten und stattdessen flossen nur noch Tränen. Während sie versuchte, die Fassung wieder zu gewinnen, stiegen anderen in diesem Gottesdienst die Tränen in die Augen. Manches Taschentuch wurde an dieser Stelle gezückt. Und viele spürten auf einmal, hier geht es nicht um eine missionarische Gebetsinformation an Gott, was er jetzt doch tun soll, bitteschön, in dieser Stadt, sondern hier ist jemand auf einmal in einem ganz sensiblen Austausch mit dem Vater im Himmel, der die Stadt Berlin auch sieht. Und dem ist das Herz zerreißt angesichts des Elends und der Not, die darin zutage tritt, der hinter die ganzen Leuchtreklamen guckt. Und in dieser Gebetszeit zeigte er denen in dem Gottesdienst, die dafür empfänglich waren, was ihn umtreibt, nämlich Tränen über Berlin und die Menschen darin, die auf der verzweifelten Suche nach Sinn und Glück ihr Leben zerstörten. Eine der ganz bitteren Notsituationen war seinerzeit in Berlin eine wachsende Drogenszene in einem bestimmten Bahnhofsviertel. Viele Gottesdienstbesucher verließen jenen Gottesdienst Nicht mit dem automatischen Gedanken, und was gibt's denn heute jetzt zum Mittagessen und was muss ich noch vorbereiten, sondern sie waren sehr nachdenklich geworden über das, was sie da gerade miterlebt hatten. Es ist nicht jedem gegeben, öffentlich so transparent zu beten wie jene Frau. Ich habe sie damals bewundert für den Mut, sich der Tränen nicht zu schämen, die sie kaum kontrollieren konnte. Aber auf diese Weise rührte der Geist Gottes in dieser Gebetszeit andere Menschen an, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben spürten, dass Gott wirklich redete. Wortlos zwar, aber nicht weniger deutlich. Redete, indem er durch diese Frau sichtbar machte, was auf seinem Herzen war. Und angesichts der Not war Gott auf der Suche nach Christen, die bereit waren, seinen Schmerz zu teilen, sich davon berühren zu lassen und sich seiner Mission zur Verfügung zu stellen. Und nicht einfach nur zu beten, Herr, füll du die Kirchen und bring die Menschen zum Glauben, dass wir hier ein möglichst volles Gemeindehaus kriegen, sondern sich anrühren zu lassen von dem Schmerz Gottes und sich senden zu lassen in diese Situation hinein, wo Gott Menschen brauchte, die bereit waren, an seiner Stelle in seinem Auftrag zu gehen. Das schlichte Gebet, das wir als Christen lernen mögen, die Stadt mit den Augen, mit dem Herzen Gottes wahrzunehmen, war in dieser Gebetszeit auf einmal zu einem echten Zwiegespräch mit Gott geworden, zum Austausch mit dem Vater im Himmel. Der wusste, was auch den Leuten in jener Gemeinde damals Not tat. Die brauchten nicht ein neues Missionskonzept, sondern ein empfindsames Herz und vom Geist Gottes sehend gemachte Augen. Wie gesagt, nicht jedem ist es gegeben, öffentlich so zu beten wie jener Frau. Und darum empfiehlt Jesus hier an dieser Stelle ganz generell, damit dein Gebet ehrlich wird und wirklich zu einem Austausch, zu einem Gespräch mit dem Vater im Himmel, darum geh in dein Kämmerlein. Kann nicht jeder öffentlich. Geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu. Was Luther in seiner Übersetzung hier mit Kämmerlein übersetzt, das war damals der einzig abschließbare Raum in einem palästinensischen Haus. Meist wurden in diesem Raum Lebensmittelvorräte gelagert und damit da keiner rankam, konnte man das abschließen. Modern ausgedrückt würden wir heute sagen, zieh dich zurück, such dir einen Ort, eine Zeit, in der du ungestört bist, allein mit dem Vater im Himmel, wo du zur Stille kommst, wo du dein Herz vor ihm öffnen kannst, wo du offen wirst für das, was aus seinem Herzen ist, was er dir zeigen und sagen möchte. Verstehen lernen, was auf Gottes Herzen ist, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Dazu gehört ein Vertrautwerden miteinander, damit ich sensibel werde für die Weise, in der Gott zu mir spricht. Er spricht ja ganz unterschiedlich zu uns, weil wir Menschen ganz unterschiedlich sind. Was die Jünger damals an Jesus sahen, war, dass er sich regelmäßig diese Zeit nahm, sich zurückzog, um ungestört zu beten. Und interessanterweise brauchte Jesus, obwohl Sohn Gottes, diese Zeit mit dem Vater. Er brauchte sie, um sich in das Gespräch mit dem Vater zu vertiefen. Ein Gespräch, bei dem sich beide gegenseitig in ihr Herz schauen ließen. Beten in der Art Jesu, wie wir es in diesen Wochen gesagt haben, heißt nicht nur, das Herz vor Gott auszuschütten, sondern dem Vater im Himmel auch die Chance zu geben, mit mir zu teilen, was auf seinem Herzen ist. Rechne ich damit, dass Gott redet, reden will? Will ich lernen, ihn zu verstehen? Oder bin ich nur bereit, das aufzunehmen, was ich hören will, was mich sowieso bestätigt? Jesus empfiehlt hier, zieh dich zurück. Such dir einen Ort, eine Zeit, in der du ungestört bist, allein mit dem Vater im Himmel, wo du zur Stille kommst und dein Herz vor ihm öffnen kannst und wo du offen wirst für das, was er dir sagen und zeigen möchte. Gott identifiziert sich mit unseren Anliegen. Das, was wir als seine Kinder vor ihn bringen. Aber er erwartet auch, dass wir uns mit seinen Anliegen identifizieren. Ganz interessant ist in diesem Zusammenhang die Reihenfolge des Gebetes, das Jesus uns gelehrt hat. Wäre interessant, mal darüber nachzudenken, wenn wir jemanden das Beten beigebracht hätten, in einer ähnlichen Weise, womit hätten wir begonnen? Die ersten drei Bitten, die Jesus seine Jünger lehrt, lauten: Vater, dein Name, dein Reich, deine Herrschaft, dein Wille. Und danach erst haben auch die Anliegen Raum, die uns betreffen. Unsere Anliegen fallen keineswegs unter den Tisch im Gespräch mit Gott, aber sie sind eingebettet in den größeren Zusammenhang der Herrschaft Gottes. Mit der Reihenfolge des Vaterunser signalisiert Jesus, wenn Gott an erster Stelle steht, beziehungsweise im Mittelpunkt, dann finden auch unsere Anliegen als Menschen die gebührende Beachtung. Und dann sind sie richtig eingeordnet. Jemand hat einmal gesagt, erwarte, dass dein Gebet Wunder bewirkt. Und jetzt nicht in diesem sensationsheischenden Sinne, sondern das Wunder nämlich, dass Gott in dieser Welt verherrlicht wird. Dass er die Ehre bekommt. Wie immer das in den einzelnen Situationen konkret aussehen mag. Erwarte, dass dein Gebet Wunder bewirkt. Dass Gott sich offenbaren kann. Wenn ich das Beten im Kämmerlein, das ungestörte Gespräch mit dem Vater im Himmel einübe, dann wird es im Laufe der Zeit mein Leben prägen. Und ich werde eine Ahnung dafür entwickeln, wie Gott mit mir spricht, wie er mir verständlich macht, was er möchte. Was Gott betrifft, hat er kein Problem, uns zu verstehen. Gott versteht uns sogar dann, wenn wir uns unklar ausdrücken oder selber noch gar nicht wissen, was wir meinen. Der Apostel Paulus erinnert im Brief an die Römer daran, wenn er schreibt, der Geist Gottes vertritt uns vor Gott. Wir wissen manchmal gar nicht, was wir sagen sollen, was einer Situation angemessen ist. Aber der Geist Gottes vertritt uns vor Gott. Er übersetzt das in Gottes Sphäre hinein. Gott versteht uns sogar dann, wenn wir noch gar nicht richtig formulieren können, was uns bewegt. Umgekehrt ist es viel schwieriger, dass nämlich das, was Gott uns sagen will, in unserem Bewusstsein, in unserem Denken, in unserem Herzen Raum gewinnt. Denn es ist ja nicht so, dass wir völlig leer wären, wenn Gott zu uns redet und das hineinfallen kann. Wir sind angefüllt mit unseren eigenen Gedanken, mit unseren Gefühlen, mit unseren Impulsen, mit unseren Wünschen, mit unseren Vorstellungen, das, was wir wollen. Und darum müssen wir uns einüben, Gottes Reden verstehen zu lernen. Es kann sein, dass er durch ein Bibelwort zu mir spricht. Das haben die allermeisten von uns wahrscheinlich schon erlebt. Durch ein Lied, durch die Lektüre eines Buches, durch ein Wort aus einer Predigt, durch ein Gespräch mit einem Menschen. Und es muss nicht ein Christ sein, mit dem ich geredet habe. Gott kann auch durch Nichtchristen zu mir reden. Durch ein besonderes Ereignis kann er mir zu verstehen geben, dass er mit mir reden will. Ein Gedankenimpuls erreicht mich, während ich vielleicht irgendwo im Verkehr unterwegs bin und auf einmal durchzuckt mich ein Gedanke. Gottes Reden ist so vielgestaltig, wie wir Menschen unterschiedlich sind. Und darum gibt es auch kein Schema F. Eine junge Frau, der die Beziehung, das Gespräch mit Gott wichtig war, wünschte sich über lange Zeit hinweg, dass er doch endlich mal so richtig eindrücklich zu ihr reden würde. So wie sie das von anderen manchmal hörte, die so kurz davor waren, der Herr hat zu mir gesprochen. Und zu denen redete der Herr offensichtlich permanent, aber irgendwie bei ihr gar nicht. Sie meinte immer, Gott redet nicht zu mir, weil sie nie so eine einschneidende Erfahrung machte, wie sie das immer wieder mal von anderen hörte. In einem seelsorgerlichen Gespräch stellte sich dann heraus, dass sie von ihrer Persönlichkeitsstruktur auch in ihrem ganzen sonstigen Leben eher ein sehr stiller Typ war. Sie war nicht offensiv. Ihre ganzen Beziehungen zu anderen Menschen gestalteten sich in sehr ruhigen Bahnen. Sie war nicht impulsiv. Und in dieser seelsorgerlichen Begleitung wuchs in ihr die Einsicht, dass sie Impulse von Gott möglicherweise überhaupt nie wahrgenommen hatte, weil sie immer auf etwas Spektakuläres wartete, während Gott auf eine ganz ruhige und ganz stille Art versuchte, ihr Herz zu erreichen, sie zu bewegen. Und sie darauf aber gar nicht achtete, auf so einen ganz stillen Gedanken, weil sie immer auf was Besonderes wartete. Durch diesen seelsorgerlichen Prozess wuchs in ihr eine ganz neue Perspektive für die Kommunikation, für ihre Art der Kommunikation mit dem Vater im Himmel. Beten, nicht nur Anliegen vor Gott bringen, sondern auch verstehen lernen, was ihm am Herzen liegt. Und ich merke, ich übe da genauso noch dran. Wir üben wahrscheinlich unser Leben lang. Vor einigen Jahren war ich eingeladen, in einer Gemeinde im Nahen Osten und dachte einfach, wir besuchen da die Jugendgruppe abends, nehmen an der Jugendstunde teil, so als Abordnung aus Deutschland. Ich hatte immer so mein Buch so mit den Predigten dabei, die ich, wenn ich da in dem Land unterwegs bin, immer so dabei habe für alle Fälle. Und dann erfuhr ich an dem Morgen, ich sag mal so 10 Stunden, bevor es soweit war, und heute Abend wirst du die Jugendstunde machen. Ich dachte erst, ich habe nicht richtig gehört. Ich habe gesagt, ich habe mich überhaupt gar nicht vorbereitet. Na, du kannst das doch auch ohne Vorbereitung. Dachte, danke, dass ihr mich so einschätzt, aber ich will ja auch was Sinnvolles sagen und nicht nur so stundenlang was daherreden. Wir hatten an diesem Tag noch andere Termine und waren unterwegs in verschiedenen Orten, Stellen, verschiedene Gespräche. Und immer wenn ich ein paar freie Minuten hatte, nahm ich mein Buch und blätterte es durch. Was könnte da heute Abend passen? Was könntest du da heute Abend sagen? Und je weiter der Nachmittag zu Ende ging und wir immer näher an diesen Ort kamen, desto nervöser wurde ich, denn ich hatte bei nichts, was ich in meinem schlauen Buch hatte, das Gefühl, das ist es. Jemand anders aus unserer Gruppe, der sagte dann auch schon, sag mal, was blätterst du eigentlich da immer drin rum? Ich sag, ich werde langsam nervös. Ich musste heute Abend die Jugendstunde machen, das hätte man mir auch vorher sagen können, dass ich mich ein bisschen vorbereiten kann. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und dann sagte die andere Person, dann überlass es Gott. Wie? Kontrolle aus der Hand geben? Nicht mehr wissen, was passiert da jetzt heute Abend? Wir kamen an den Ort, trafen uns so erstes Smalltalk mit den jungen Leuten. Und dann kam mir in dieser Zeit ein Gedanke, eine Erinnerung. Und das war so ein ganz stiller Gedanke in meine Begegnung, Gespräche da mit den jungen Leuten hinein. Ein Bibeltext und dazu das Empfinden, dazu erzählst du heute Abend was. Erzählst was aus deinem eigenen Leben und legst ein Stück diesen Text aus, bringst ihn denen nahe. Gedacht, na, das wird ja spannend werden. Wir haben ein paar Lieder gesungen, ich bin vorgestellt worden und dann setzte die Jugendleiter sich hin und sagt, jetzt unser Gast aus Deutschland ist dran. Und dann stand ich da. Und dann habe ich diesen Text, der mir kurz vorher in den Sinn kam, mit ein paar persönlichen Beispielen versehen, erzählt, weitergegeben, Verknüpfung mit unserer Situation heute hergestellt. Ich war sehr unsicher, weil ich überhaupt nicht einschätzen konnte, wie wirkt das. Das muss ja auch alles nochmal vom Englischen dann in die Landessprache übersetzt werden. Ich konnte nicht einschätzen, was macht das da mit den jungen Leuten. Dann war ich verblüfft, als wir hinterher, der Abend war zu Ende, der Jugendleiter brachte uns nach Hause ins Quartier und dann sagte er, du, ich muss dir noch was sagen. Eine junge Frau hat mich nach diesem Abend angesprochen und gesagt, sag mal, hast du diesem Pastor, der da heute Abend da war, etwas von mir erzählt? Wusste der was von mir? Nein, sagt der Jugendleiter, der wusste überhaupt gar nicht, dass du da bist, der kennt dich überhaupt gar nicht, der weiß gar nichts von dir. Wie kommt es, dass der genau in meine Situation hineingeredet hat? Mitten ins Herz getroffen. Als er mir das, wir waren dann schon auf der Fahrt ins Quartier, als er mir das erzählte, wusste ich, es war richtig gewesen, auf diesen Impuls zu hören. Ich hätte alles kaputt gemacht, wenn ich mein Konzept gesucht und versucht hätte, da an dem Abend umzusetzen. Verstehen lernen, was Gott am Herzen liegt. Weil er wusste, wer wird denn an diesem Abend da sein und was braucht diese junge Frau an diesem Abend für ihre Lebenssituation. Ich wusste das gar nicht. Rechne ich damit, dass Gott das Gespräch mit mir sucht, weil er Menschen braucht, die offen sind für seine Anliegen. Oder geht es mir immer nur darum, möglichst schnell meine Anliegen loszuwerden und dass Gott sich darum kümmert? Und dann Amen. Es ist ganz interessant im Gebetsabend, den wir einmal im Monat, am Ende des Monats haben, dass da schon sehr widerstreitende Signale gekommen sind. Wir haben ja da immer eine relativ kurz überschaubare Zeit des Betens. Und mich haben schon Signale erreicht, die gesagt haben, immer diese lange Stille da. Nichts passiert, nichts hört man, nichts sieht man. Und andere haben gesagt, das war eine wichtige Zeit für mich. In der Zeit hat Gott geredet. Und die anderen, die in dieser Zeit etwas von Gott verstanden haben, die haben manchmal gesagt, müssen wir immer diese Liste abbeten? Müssen wir Gott immer informieren über das, was da an Anliegen auf dieser Liste steht? Und wir merken, wir sind herausgefordert zu lernen, unser Herz zu öffnen für Gottes Anliegen. Und das wird sicherlich Stille brauchen. Und natürlich auch unsere Anliegen bei Gott zu Gehör zu bringen. Nur er hört. Und er weiß, was wir brauchen, bevor wir den Mund aufgemacht haben. Beten in der Art Jesu heißt nicht nur unser Herz vor dem Vater im Himmel auszuschütten, sondern ihm auch die Chance zu geben, das mit mir zu teilen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und dann ist es erstaunlich, was daraus werden kann, wenn ich lerne zu beten, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden und auch durch mein Leben. Gott will uns mit hineinnehmen in die Größe und die Weite seiner Wirklichkeit, seines Handelns. Die Frage, die am Ende dieser Reihe bleibt, ist: Wollen wir dabei sein? Amen.